Und dann kommt irgendwie die nächste Krise, Corona. Und auf einmal gibt es wieder einen riesigen Rede- und Beratungsbedarf. Und dann sind ganz viele wieder froh, wenn auf der anderen Seite doch vielleicht ein erfahrener Mensch sitzt, der schon so ein paar Krisen in der Finanzwelt miterlebt und durchlebt hat und so eine neue Situation einordnen kann.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 107, in der ich Kevin Gruber von Circle 11 bei mir zu Gast habe. Kevin ist Partner bei Circle 11, das Anlegern dabei hilft, ein diversifiziertes Private Equity Portfolio aufzubauen. Kevin und ich sprechen nicht nur darüber, wie sie das konkret machen, sondern auch, welche Rolle die Digitalisierung aktuell als auch zukünftig dabei spielt. Wo sich Kevin nach einer intensiven Analyse, die sie durchgeführt haben, mehr von KI hinsichtlich Prozessverbesserung erwartet hätte und über die Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf die Finanzwelt generell, als auch die Rolle, die den Investment- und Fondsmanagern in einer sich immer weiter technologisierenden Branche zuteil werden wird. Viel Spaß beim Hören der Folge. Lieber Kevin, hallo und herzlich willkommen hier in der sich noch in Arbeit befindlichen Podcast-Ecke von mir im Büro. Hallihallo.
Johannes, grüß dich. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Kevin, du bist ja nach deinem Studium der Wirtschaftsmathematik direkt in die Strategieberatung eingestiegen, bevor es dich dann vor nicht ganz 20 Jahren in den Private Equity Bereich verschlagen hat. Du warst dort unter anderem in den Bereichen Research, IT und Product Development tätig, sowohl bei etablierten Unternehmen als auch dem Fintech-Startup Asset Metrics und das auch in unterschiedlichen Rollen, bevor du dann 2020 Partner bei Circle 11 geworden bist und dort die Themen Research und IT auch betreust oder verantwortest. Und Circle 11 ist 2014 gegründet worden und soll das Anlegen oder soll den Anlegern den Aufbau eines diversifizierten Private Equity Portfolios ermöglichen. Diejenigen unter den ZuhörerInnen, die mit dieser Anlagenklasse Private Equity noch nicht wirklich viel zu tun hatten, werden vielleicht ein paar Fragezeichen jetzt in den Augen haben. Die werden wir aber auch gleich auflösen oder aufklären. Zuerst möchte ich gern mit dir die AB-Fragen durchgehen, die ich mit allen meinen Gästen durchgehe. Du weißt, was auf dich zukommt?
Genau.
Okay, gut, sehr gut. Dann starten wir. Bildung online oder offline?
Offline.
Automatisiert oder menschliche Entscheidungsfindung?
Automatisiert.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Also mehr Freiheiten, aber muss ich nicht überlegen.
Okay. Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Weniger Datenschutz.
Weniger Datenschutz. Und Webmeetings oder persönliche Treffen?
Persönliche Treffen.
Persönliche Treffen. Du hast dich für Bildung offline entschieden. Wieso?
Es ist tatsächlich so, dass man momentan, glaube ich, schon sieht, dass online eine Menge geht. Und trotzdem, und ich habe einen 15-jährigen Sohn, und da kriege ich das tatsächlich auch live mit, die natürlich auch extrem intuitiv neue Technologien, AI nutzen. Aber mein Eindruck ist, gerade so, wenn ich mit meinem Jungen mir mal das anschaue und lerne, mehr bleibt, glaube ich, doch in der persönlichen Interaktion hängen. Das ist einfach so.
Okay. Und dann warst du bei der automatisierten Entscheidungsfindung.
Das wundert dich jetzt wahrscheinlich, ne? Weil das,
ist Mathematik eigentlich nicht so. Also ich hätte schon auch gedacht, dass du Richtung automatisiert gehst.
Ja, das ist nämlich genau, da komme ich im Prinzip her, als ich vor 25 Jahren angefangen habe zu arbeiten. in der Beratung war das tatsächlich so. Das allererste Projekt, das ich hatte, war damals eigentlich ein automatisiertes Rating-System, das wir gebaut haben für eine Großbank, wo man damals im Prinzip schon geguckt hat, was lässt sich mit statistischen Verfahren, was lässt sich eigentlich aus diesem ganzen Datenwust an Informationen rausziehen. Und ich glaube, es ist unbestechlicher. Wir kommen nachher ja auch noch sicher drauf zu sprechen. Was macht die Circle 11? Wovon leben wir eigentlich? Was ist unser eigentlicher Edge? Ist ja Investitionsentscheidung zu treffen. Und ganz zum Schluss ist das immer eine menschliche Entscheidung. Aber die gesamte Strecke davor, die 90%, das glaube ich, das ist im Wesentlichen eine systematische Auswertung von Informationen, die da draußen rumwabbert. Und das geht, glaube ich, automatisiert viel unbestechlicher und besser.
Okay. Dann hast du auch gesagt, mehr Freiheiten für Unternehmen.
Das ist, glaube ich, momentan, jetzt trifft man so ein bisschen ins Politische ab, aber das ist das, was ich momentan generell in Europa sehe. Es gibt zu viele Vorgaben und es gibt zu wenig eigentlich auch Leute, die einfach mal den Mumm haben und losstapfen und sagen, ich probiere mal aus, ich schaue mal, was funktioniert und wo die Grenze ist. Und natürlich, logisch, da passieren Fehler, da gehen Sachen schief. Die muss man danach korrigieren. Aber glaube ich, wir haben viel, viel mehr Potenzial. Wir können viel mehr rausholen. Aber dazu muss man den Leuten auch die Freiheit lassen, einfach mal auszuprobieren.
Okay. Und das geht wahrscheinlich auch in die gleiche Richtung bezüglich weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls.
Das ist tatsächlich so ein bisschen eine zweischneidige Frage. Und ich denke, dir geht's auch so. Du hast wahrscheinlich auch keine Lust, dass hier deine privatesten Daten irgendwie durchs Netz wabern und jeder sich da bedient. Vollkommen klar. Aber ich glaube, auch da ist das Regulierungspendel in Europa zu weit Richtung Datenschutz geschwungen. Ich glaube, das merkt man, dass auch viele Unternehmen, auch wir, so eingeschränkt sind. Ja, ich verbringe so viel Zeit damit, hier irgendwie DSGVO einzuhalten und alles hier nach Recht und Regel sauber zu machen, wo man manchmal sagt, Leute, schaltet doch euer Gehirn ein, fördert doch lieber, dass jeder ein bisschen mit Augenmaß und Vernunft umgeht und dann kommen, glaube ich, auch gute Sachen raus.
Okay. Und last but not least, persönliche Treffen statt Webmeetings?
Genau. Ich bin tatsächlich in der Situation, die meisten meiner Kollegen sitzen in Hamburg im Head Office. Ich bin hier in München relativ allein. Das heißt, wir machen tatsächlich viel über Webmeeting. Das ist so mein klassischer Tag. Und ich genieße es, wenn ich dann auch mal in Hamburg vor Ort bin, mit den Kollegen mich tatsächlich 1:1 austauschen kann. Weil auch das ist ein bisschen, glaube ich, wie mit dem Lernen online versus offline. Das Feedback, wenn du jemand gegenüber sitzt, das ist einfach noch direkter.
Sehr schön. Super. Dann jetzt geht's ins Eingemachte. Kevin, gab es eigentlich einen Moment in deiner Beraterkarriere, der dich besonders geprägt hat oder der dich bewusst auch in die Richtung Private Equity verändert hat oder gedrängt hat oder gesagt hat, das ist jetzt so, das Wort, dort möchte ich hin?
Ich würde es nicht an einem einzelnen Moment festmachen, aber was, glaube ich, durch die ganzen Beratungsprojekte, was ich immer super spannend fand, war, dass du immer neue Sachen machen konntest und immer einfach unternehmerisch, ökonomisch tätig sein konntest. Ja. Und jedes Projekt, das im Prinzip wieder kam, war ein komplett neues Setup mit neuen Menschen, mit neuen Fragestellungen und dann ganz schnell sich wieder reinzudenken, zu sagen, was ist in dem Kontext jetzt eigentlich die beste Lösung für einen Kunden? Und das fand ich super spannend. Und da ist für mich Private Equity dann eigentlich so ein logischer nächster Schritt, nämlich zu sagen, auch da, du bist immer wieder in neuen Situationen, du musst gute Investitionsentscheidungen treffen, du musst im Prinzip die Investments, die du gemacht hast, dann in die richtige Richtung bringen. Und deshalb ist es, glaube ich, eine super spannende Tätigkeit.
Okay, und seit 2020 bist du jetzt bei Circle 11, das 2013 gegründet worden ist. Wie kam es damals eigentlich zu der Gründung von Circle 11? Was war da der Hintergedanke?
Genau, also die Gründungspartner, die haben alle schon auf eine jahrelange, jahrzehntelange Karriere eigentlich so im Private Equity Investing zurückgeguckt. Einer der Gründer, Gottfried Schreiber, hat das Geschäft zum Beispiel auch für die, ursprünglich in den 90er Jahren mal für die Allianz aufgebaut, hat es sich dann auch selbstständig gemacht mit einem eigenen Dachfonds. Und die Gründungspartner waren irgendwann an dem Punkt, dass sie eigentlich gesagt haben, wir wollen jetzt eigentlich uns erstmal drauf konzentrieren, unser eigenes Geld anzulegen, haben damals 11 Freunde, Geschäftspartner um sich geschart. Dann haben die eigentlich erstmal zusammengelegt und haben angefangen, ihr eigenes Vermögen zu verwalten. Haben dann aber relativ schnell gemerkt, es eigentlich so, wie wir es aufgesetzt haben, ist super smart und ist eigentlich ein Ansatz, der auch für ganz viele andere Kunden da draußen spannend wäre. Ja. Und sind dann im Prinzip gestartet und haben gesagt, na, wir wollen das Ganze ein bisschen professionalisieren. Wir wollen es als ganz normalen Vermögensverwalter im Prinzip aufsetzen, der eben auch Gelder von Dritten annimmt.
Spannend. Du hast jetzt quasi eine Frage schon jetzt beantwortet, warum jetzt Circle 11, also es waren 11 Freunde quasi, die
genau.
diesen Kreis gemacht. Weil ich habe mich schon gefragt, weil ich hatte den Kai Hasselmann von Deal Circle ja bei mir im Podcast und da kam auch Circle drüber. Gibt es irgendwo irgendwas, was ich übersehen habe im Brand Equity, warum die Startups dann Circle heißen? Aber okay, in dem Fall ist das jetzt relativ klar. Und du hast es schon ein bisschen angetriggert, was der Hintergedanke war, was ihr macht, aber was ist es konkret? Was bietet ihr konkret an als Circle 11 und vielleicht auch, wie unterscheidet ihr euch von anderen Anbietern wie Moonfair oder wenn es sonst noch gibt?
Genau, also grundsätzlich ist es mal so, vielleicht ganz kurz was Private Equity nur kurz auszuholen für die Hörer. Heißt ja im Prinzip, du investierst in Unternehmen, die nicht börsengelistet sind. Aber du hast trotzdem an denen im Prinzip eine Eigenkapitalbeteiligung. Also du bist du partizipierst 1:1 quasi am Erfolg. Wenn es erfolgreich läuft, ist dein Gewinn höher. Wenn nicht, dann kannst du im Prinzip eben auch einen Totalverlust haben. So, und der beste Weg im Prinzip für normale Personen zu investieren, ist, indem man Private Equity Fonds zeichnet. Und das klingt jetzt erstmal ganz einfach. Das Problem ist nur, wenn du oder ich jetzt hier zum großen Private Equity Fonds laufen, nehmen wir mal ein, bei dem wir auch investiert sind, Advent International, dann fragen die, was für ein Betrag schwebt ihnen so vor, hier zu investieren bei uns? Und wenn du da nicht mindestens, sage ich mal, 8 bis 10 Millionen dann zusammengekratzt bekommst, ich weiß nicht, wie hoch dein Einkommen ist, mir reicht es leider nicht ganz, es reicht nicht ganz.
Wird knapp, aber ja.
dann nehmen die dein Geld im Prinzip gar nicht an. Das heißt, wenn also auch vermögende Privatpersonen investieren wollen in Private Equity Fonds, bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als Geld zusammenzulegen und gemeinsam zu investieren. So, und das ist jetzt letztendlich mal das Angebot von der Circle 11. Und damit muss man sagen, war man im deutschen Markt tatsächlich auch der Pionier, der Erste, der diese eigentlich, sagen wir jetzt erstmal, naheliegende Idee hatte, nämlich zu sagen, komm, wir bündeln Geld von vermögenden Privatpersonen und legen gemeinsam an. Das ist also das eine, was wir tun und was wir gut können. Wir finden Leute, die Lust haben, mit uns gemeinsam zusammenzulegen. Und ich glaube, das Zweite, was wir ganz gut können, ist dann, wenn du jetzt mal draußen im Markt guckst, wie gesagt, wir wollen in Private Equity Fonds investieren. Aktuell gibt es da draußen so 9.000 bis 10.000 Fondsmanager, die tatsächlich solche Fonds eben anbieten. Klingt ganz schön viel, es verwundert mich auch immer, aber es ist tatsächlich so. Und ich sag mal, unsere Kompetenz ist, da die erfolgversprechendsten tatsächlich auch zu identifizieren, rauszusuchen. Und dann eben auch unseren Kunden vorzuschlagen, zu sagen, schau mal, da haben wir wieder jemanden, haben wir einen Fondsmanager rausgefunden, der kommt mit einem neuen Fonds am Markt. Da nehmen wir unser eigenes Geld, geben wir damit rein und wollt ihr nicht mit dabei sein. Das ist unser Geschäft.
Okay, also ihr demokratisiert ein wenig den Zugang zum Private Equity, wenn man das so sagen kann?
Das ist ein Claim, den ja auch so ein paar von unseren Wettbewerbern ganz gern nutzen. Ich will es immer ein bisschen einschränken. Ich glaube, man muss einfach ehrlich sein. Bei uns ist die Einstiegshürde ab der du dabei bist, tatsächlich 200.000 Euro. Also das musst du mit an den Tisch bringen, wenn du mit investieren willst. Das ist nicht deshalb, weil wir sagen, wir würden nicht auch sehr gerne kleinere Beträge nehmen, sondern hier sind wir jetzt wieder beim Thema Bürokratie. Es gibt in Deutschland eine sehr, sehr strenge Regulierung, die im Prinzip sagt, wenn du nicht mindestens diese Schwelle von 200.000 von deinen Mitinvestoren verlangst, dann musst du einen unglaublichen bürokratischen Wust im Prinzip erfüllen an Prospektpflichten und so weiter. Und das ist erstens, für uns wäre es ein unverhältnismäßiger Aufwand und es wird so viel Kosten im Prinzip mit sich bringen, dass wir sagen, wir würden gern die Hürde deutlich senken, aber aus regulatorischen Gründen ist es einfach nicht möglich.
Und ich meine, ihr habt jetzt diese 200.000 als Grenze. Inwiefern hat euch eigentlich auch, sag ich mal, die technologische Entwicklung in die Hände gespielt, so etwas überhaupt anzubieten, zu sagen, okay, gut, wir machen das jetzt so?
Du, ich glaube, wenn die Möglichkeiten da nicht so explodiert wären in den letzten Jahren, dann könnten wir diese Dienstleistung, so wie wir sie heute anbieten, eigentlich auch nicht machen. Wir haben aktuell knapp 500 Mitinvestoren und die sind bei uns eigentlich über alle ja über eine individuelle Allokation, sagt man bei uns, also unterschiedliche Höhen, Beteiligungshöhen bei den unterschiedlichen Fonds, sind die beteiligt. Und was wir für die im Prinzip stemmen müssen, ist natürlich einmal die ganzen Pflichten, weißt du, Finanzdienstleistung, hast du sicher schon mal gehört, neuer Kunde kommt, du musst erstmal Geldwäschecheck machen, du musst Know Your Customer heißt das, du musst den identifizieren, musst den persönlich treffen, musst dir Ausweis, musst gucken, wo kommt im Prinzip sein Vermögen her, da geht's schon mal los. Dann müssen wir den ganzen Zahlungsverkehr abwickeln. Wir müssen für den das ganze Thema Steuerberichterstattung und so weiter übernehmen. Und klingt relativ schlimm, erledigt bei uns aber Gott sei Dank ein ziemlich ausgefuchstes, gut entwickeltes eigenes, ich nenne es jetzt mal ERP-System.
Okay, das war also meine nächste Frage. Also welche Rolle bei euch jetzt die Technologie in der täglichen Arbeit spielt? Es gibt ja Portfolio Management, Research, Kundenkommunikation, wie auch immer. Wie stark baut euer Service wirklich auf das Thema Technologie auf? Auch
unser Ansatz ist, und den versuchen wir eigentlich relativ konsistent über die ganzen Themen hinweg, die du gerade genannt hast, eigentlich auch anzuwenden, ist, wir wollen so viel wie möglich eigentlich Technologie nutzen, weil das macht uns effizient, aber gleichzeitig geht es nicht ohne den persönlichen Kontakt. Und ich sage, diesen Spagat, das ist eigentlich das, da unterscheiden wir uns auch, denke ich, am stärksten von den Wettbewerbern. Du hast vorher einen Namen von Wettbewerber genannt, da muss man sagen, da gibt es noch ein paar mehr, aber ich glaube, wir sind derjenige, der eigentlich am stärksten nach vorne stellt, zu sagen, ja, die Technologie, wir nutzen alles, was möglich ist, aber gleichzeitig wollen wir diesen persönlichen Touch mit unseren Kunden und Investoren nicht verlieren. Und da investieren wir tatsächlich auch viel Zeit, dass man, wenn ein Kunde eine Frage hat, ein Anliegen, dass wir dann sozusagen als Menschen zur Verfügung stehen und uns direkt auseinandersetzen und die Probleme lösen. Und jetzt vielleicht wieder Link zurück. Das klappt aber nur. Diese Zeit, die schneiden wir uns dadurch frei, dass wir, sagen wir mal so, unser Kerngeschäft und 90% der ganzen Standardprozesse komplett auf dem System automatisiert und optimiert haben.
Okay. Und wie viel KI nutzt ihr bei euch dann?
Immer mehr, würde ich jetzt mal sagen.
Immer mehr, okay. Ich meine, du hast ja gesagt, ihr habt es einmal so analysiert, eure Prozesse und die Nutzung von KI. Wo kommt bei euch KI rein oder wo sagst du, nee, da ist es noch gar nicht machbar? Oder wie war deine Erfahrung nach der Analyse? Lass mal so beginnen vielleicht.
Ja. Genau, wir haben tatsächlich intern, auch mit der Unterstützung hier von der TU München, Projekt gemacht, wo wir wirklich jeden einzelnen von unseren Geschäftsprozessen eigentlich mal durchleuchtet haben und versucht haben, so KI-basierte Prototypen eigentlich zu bauen und zu gucken, bringt es uns eine Verbesserung oder macht es die Welt eigentlich für uns gar nicht besser? Und da würde ich sagen, gibt es ein paar Bereiche, wo du wirklich mit KI sofort effizienter bist, höhere Qualität rausholst. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Ich habe vorher gesagt, eine unserer Tätigkeiten, die wir machen, ist, wir wollen die besten Fonds weltweit rausfinden. Die wollen wir identifizieren. Ich habe vorher mal so die Größenordnung genannt. Wir reden hier so von knapp 10.000 Fondsmanagern. So, und an der Stelle ist tatsächlich, da kannst du mit KI unheimlich viel effizienter arbeiten. Ja. Weil, wie sah diese Research-Arbeit früher aus? Es gibt eine Menge Private Equity Datenbanken, da kannst du dir viel an Daten im Prinzip schon holen, aber die musste ich dann im Prinzip händisch, so klassischerweise mit klassischen Excel-Analysen im Prinzip auswerten, verdichten, anreichern. Extrem zeitaufwendig und häufig arbeitest, hast einfach auch Probleme mit riesen Datenlücken. Und da ist eigentlich unsere Erfahrung, da ist KI super wertvoll. Ja. Sowohl bei der Strukturierung von Daten, beim Auffüllen von Lücken, beim Auswerten. Ja. Da hast du sowohl einen riesen Effizienzgewinn, da hast du gleichzeitig aber auch einen unglaublichen Gewinn an Qualität. Ja. Wo ich früher vielleicht mich dann konzentrieren musste und sagen, ich kann mir jetzt im gewissen Segment vielleicht nur 50 Fonds tiefer anschauen, habe ich jetzt mit dem Hebel von der neuen Technologie die Möglichkeit, schaue ich mir vielleicht 200 oder 500 Fonds an. Ja. Mit der Chance, dass natürlich einer von diesen zusätzlichen Fonds, die ich mir anschaue, nochmal, sage ich mal, so ein Rohdiamant ist, den bisher noch niemand entdeckt hat, den wir jetzt dann im Prinzip uns näher anschauen können. Das ist mal so ein Beispiel. Dann haben wir uns sehr stark auch angeschaut, in der Kommunikation mit dem Kunden, muss ich sagen, bin ich so ein bisschen verhalten. Ja. War also zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir es uns angeschaut haben, waren wir noch an dem Punkt, dass wir gesagt haben, nee, also ich sag mal jetzt mal ein Chatbot oder so, das passt jetzt auch nicht zu unserer Philosophie, so ein bisschen der persönlichen Investment-Boutique. Da wollen wir eigentlich den persönlichen Kontakt auf jeden Fall noch halten. Würde ich jetzt aber nicht ausschließen für die Zukunft, dass wir irgendwann auch mal an den Punkt kommen, dass so ein gewisser Austausch von irgendwelchen Standardfragen oder so, die von unseren Investoren kommen, dass man das da auch unterstützen könnte. Und wenn wir dann weitergehen, so Richtung Reporting ist bei uns im Prinzip die Berichterstattung. Also wenn du bei uns einen Fonds investiert hast, kriegst du von uns regelmäßig im Prinzip dann eine Information, wie entwickelt sich dein Investment, wo steht es? Ja, sieht im Prinzip nicht viel anders aus, als wenn du zum Beispiel jetzt bei Aktien investierst, bei, weiß ich nicht, Trade Republic, da reingucken kannst. So. Und da hilft uns KI schon ein Stück weit wieder auch mehr Informationen, sage ich jetzt mal strukturiert, aus dem Netz rauszusaugen und unseren Investoren dann auch wieder zur Verfügung zu stellen.
Finde ich spannend. Du hast jetzt das Thema Analyse von Fonds gesprochen. Du hast Thema Kommunikation doch vielleicht zukünftig ein bisschen, was gemacht wird damit und vor allem auch, sag ich mal, das Reporting, das da unterstützt wird. Diese Analysen, die ihr gefahren habt, waren die eigentlich für dich ernüchternd oder sagst du, okay, gut, hat sich eigentlich so, das Ergebnis war erwartungsgemäß, ja, oder hast du als Mathematiker eigentlich schon gehofft, dass mehr geht? wie darf man das sehen?
Also ich würde sagen, sehr differenziert. Also wir hatten Anwendungsfälle, wo ich sagen muss, war ich wirklich begeistert von dem, was du heute machen kannst. Ja. Wie du eigentlich mit zwei, drei Fingerschnips zum Beispiel eine Research-Qualität dermaßen verbessern und stärken kannst. Ja. Wo wir früher, in meinem ersten Private-Equity-Job, damals hatten wir ein Team von, ich glaube, 12, 13 Werkstudenten, ja, die nichts anderes für uns gemacht haben als Datenerfassung, Datenrecherche. Ja. Wo du sagst heute, das kannst du mit ein, zwei pfiffigen Studenten und einer guten KI holst du mindestens das Gleiche raus. Und dann hatten wir andere Anwendungsfälle, wo ich sagen muss, war ich dann doch wieder ernüchtert, dass noch nicht so viel geht, wie man sich es eigentlich vorstellen würde.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel in der ganzen, naja, auch, sage ich mal, Kommunikation mit Kunden, ja, wo man sagt, wir wollen zum Beispiel, strukturierte oder kundenbezogene E-Mail-Kommunikation aufbauen. Ja, wo mein Eindruck war, damals, als wir es versucht haben, die Texte, die dann da vorgeschlagen wurden von der KI, da war mir vieles noch zu generisch und zu, ja.
Also nicht personalisiert genug.
Genau.
Okay. Wann habt ihr diese Analyse gefahren?
Ja, knappes Jahr ist das her.
Oh ja.
Okay. Also will ich nicht ausschließen, wenn man das heute macht, dass wir da an manchen Stellen schon wieder viel, viel weiter sind.
Aber du hast auch erwähnt, ihr unterscheidet oder ihr differenziert euch ja auch ganz bewusst durch diesen Kontakt zu euren Kunden und Kundinnen. Ihr habt es auch auf eurer Website, dass ihr stehen habt, dass ihr die Fonds ausführlich zu den Fonds auch ausführlich beratet. Und gefühlt ist es ja auch, sag ich mal, dieser Vertrauensaspekt, der ja in der Finanzwelt noch sehr, sehr vorherrscht, sage ich einmal. Mhm. Glaubst du, kann dieser Vertrauensaspekt auch digital aufgebaut werden oder wird es da eben auch diesen persönlichen Kontakt benötigen?
Also bei heute ist es so, dass ich würde mal schätzen, so 70-80% unserer Kunden, die gutieren dieses Persönliche unheimlich und die fordern es auch ein. Und die haben teilweise, muss man sagen, natürlich auch einen substanziellen Teil von ihrem Vermögen bei uns investiert. Wenn du dir vorstellst, dass 20-30% von deinem gesamten Vermögen gibst du an jemanden, dann ist es tatsächlich so, dass das Gros unserer Kunden heute noch will, dass es ab und zu diese Personen, die dahinter stehen, wirklich persönlich trifft, mal ein Handshake hat, sich mit denen austauschen kann. Wir sehen gleichzeitig aber auch, vielleicht ist ein bisschen eine Generationensache, dass wir immer mehr Kunden haben, die das auch gar nicht mehr wollen und auch nicht mehr einfordern. Sondern wo wir tatsächlich, denen reicht es. Am Anfang haben die uns mal kurz getroffen, haben Vertrauen aufgebaut und danach wollen die tatsächlich auch nur noch digital mit uns kommunizieren. Was wir machen, und da investieren wir auch sehr stark, ist, wir haben zusammen mit einem Anbieter hier auch aus München ein Online-Portal, das wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und da ist eigentlich schon unsere Ambition, dass du als Kunde dir da eigentlich zu jeder Zeit einen kompletten Überblick über deine kompletten Investments und der ganzen Kommunikation mit uns eigentlich machen kannst. Und da ist zumindest, also mein persönlicher Anspruch ist, das muss sich für dich anfühlen, nicht anders als zum Beispiel ein Aktieninvestment, das du gemacht hast. Wenn du bei deinem Online-Broker reinguckst, dann kriegst du ja auch im Prinzip fast sekundengenau, was sind deine Positionen, was ist das alles wert, wie hat sich's bewegt. Und genau das wollen wir eigentlich auch für die Private-Equity-Welt zur Verfügung stellen. Und das würde ich sagen, da sind wir auch hier im Markt, sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, marktführend. Dass wir wirklich unseren Kunden die größte Transparenz und die breiteste Information zur Verfügung stellen.
Also das würde bedeuten, dass wenn ich bei euch jetzt investiert wäre, jederzeit digital reingehen kann und transparent sehe, wo stehen meine Fonds.
Siehst du komplett alles, da weißt du genau, da kannst du dir alles erschließen. Da hast du die ganze Information, die du im Prinzip für dich selber brauchst, die du vielleicht für deinen Steuerberater brauchst, vielleicht hast du noch einen Vermögensverwalter im Hintergrund. Das kannst du dir alles digital holen. Deshalb vielleicht zurück zu deiner Frage, Johannes. Glaubst du, wir kommen irgendwann mal hin, dass wir rein digital interagieren können? Ich glaube, das sind wir heute schon. Das ist möglich. Dass wir nebenher versuchen, im Prinzip auch den persönlichen Kontakt und Austausch mit dem Kunden zu haben, das ist für mich, glaube ich, einfach nochmal so eine Zusatzdienstleistung, die viele unserer Kunden aber auch gutieren. Und ich glaube, es ist auch gut für sie, sich manchmal auszutauschen.
Das wäre so meine nächste Frage. Was kann denn so ein persönliches Gespräch denn am Mehrwert bringen, was aus deiner Sicht, was jetzt vielleicht die KI nicht bringen kann? Oder ein Avatar, das mit dir spricht oder wie auch immer. Ja? Was sind denn da so die Aspekte?
Ich will es mal so ein bisschen griffig machen. Ja. Also was wir häufig haben, ist, wir unterhalten uns mit unseren Kunden und rein so aus dem Kontext raus kommst du drauf, Kunde geht nächstes Jahr in Rente, denkt vielleicht auch so ein bisschen drüber nach, Vermögensübertragung dann an seine Kinder, an die nächste Generation. So, jetzt bist du irgendwie aus einer zufälligen Konversation schon wieder auf den Punkt gekommen, wo du sagst, Mensch, Herr Meier, da müssen wir jetzt aber nochmal ganz anders denken. Das sollten wir jetzt vielleicht nochmal überlegen. Ist das so, wie Sie momentan Ihr Portfolio bei uns aufbauen? Ist das eigentlich noch der optimale Weg? Sollten wir vielleicht einen anderen Pfad einschlagen? Jetzt kannst du natürlich zu Recht sagen, klar, das können wir natürlich auch unserem Avatar irgendwann mal beibringen. Im Prinzip so strukturiert mit dem Kunden zu interagieren. Da ist für mich so ein bisschen die Frage, sind die Menschen schon so weit, dass sie sich dann der Technologie so öffnen und so über private Dinge vielleicht auch sprechen, dass man überhaupt an diesen Punkt kommt?
Also ich glaube schon, dass man über private Dinge spricht mit der Technologie. Die Anne Scherer, die bei mir war, die hat zu dem Thema nämlich geforscht und das war ganz spannend, dass zu intimen Themen oder wie auch immer die Leute sich dann einer KI dann eher öffnen oder einem digitalen Gegenüber als jetzt einer Person. Aber die Frage ist, sind alle Aspekte da gleich, ja. Also ich kann mit einem digitalen Gegenüber über intime Themen sprechen, wo ich sage, ja, okay, gut, kann ich ja reden, aber da ist jetzt vielleicht nichts Existenzielles dran. Aber wenn wir jetzt über Geld sprechen und sagen, okay, gut, pass auf, 20-30% meines Vermögens, ist ja schon mal auch was anderes auch noch einmal, ja.
Und was man, glaube ich, auch nicht vernachlässigen sollte, ist, investieren, also zumindest mir geht es so, macht ja auch ein bisschen Spaß. Und gerade in diesem Bereich Private Equity, du gibst dein Geld ja an einen Fonds und der kauft damit Unternehmen. Und es ist ja auch super spannend. Und das machen wir unseren Investoren ja auch transparent, dass du weißt, pass mal auf, mit den 50.000, die ich dabei gesteuert habe, hat der Fondsmanager dann das Unternehmen gekauft. Habe ich auch immer wieder super spannende Diskussionen, gibt es auch viele Kunden, das weiß ich, die finden das auch ganz toll, dann bei der Cocktailparty oder so mal hier zu suggerieren, sie wären ja alleiniger Besitzer von, ich weiß es nicht, Trade Republic oder so, auch wenn es durchgerechnet vielleicht nur ein paar tausend Euro sind. Aber glaube ich, es macht ja auch ein bisschen Spaß. Und ich sage mal, den Ansatz, so wie wir ihn verfolgen, ja, dass wir unseren Kunden einzelne Fonds vorstellen und jeder Kunde sich dann im Prinzip ja auch individuell entscheiden kann, findet er spannend, will er dabei sein, will er mit investieren und wenn ja, in welcher Höhe? Das siehst du schon, dass unser Modell ja da auch so ein bisschen, auf der Aktienseite sagt man so schön, so sich auch an die self-directed Investors richtet. Also die auch Spaß dran haben, sich ein bisschen mit der Investition auseinanderzusetzen, sich Gedanken zu machen, will ich da mit investieren oder ist es nicht das Richtige? Und glaube ich, ob man diesen Spaßaspekt jetzt so aus einer Kommunikation mit dem Chatbot raus hatte, bin ich mir nicht so ganz sicher.
Okay, wenn ich es aber jetzt mal, du sagst doch Generationswechsel, die wollen vielleicht auch nur noch digital reden. Wenn ich jetzt mal ganz simpel das runterbreche und sage, pass auf, ich habe eine KI, einen Agenten, der macht mir alles. Der legt mir nach bestem Wissen und Gewissen, nach den Algorithmen, das Geld in Aktien, in Private Equity an, wie auch immer. Glaubst du, wird sich die Welt dorthin wandeln, dass ich sage, ja, ich schiebe das einfach jetzt meinem Agenten rüber und der holt das Maximale raus aus meinem Vermögen? Wird sich die Gesellschaft in die Richtung wandeln? Weil dann, ja, gibt es vielleicht gewisse Jobs gar nicht mehr auch?
Ich denke, dass deine Hypothese da gar nicht so falsch ist. Und gerade in einem Markt wie auch Deutschland, wo es ja so ist, dass die meisten Leute keinen Spaß haben, sich mit Geldangelegenheiten auseinanderzusetzen. Du kennst es sicher von den USA, da ist das ja was ganz anderes. Ja, die fangen ja quasi schon in der frühen Klassenstufe an, sich über Kapitalanlage und Finanzen und so zu unterhalten. Und wenn das Schulsystem sicher im Durchschnitt auch bei weitem nicht so gut ist wie unseres, kommen die trotzdem, wenn sie aus der Schule rauskommen, kennen sie sich eigentlich mit Finanzdingen ganz gut aus. Und sagen wir mal, das ist ja hier bei uns in Mitteleuropa, ist zumindest meine Observation, eher so ein bisschen verpönt. Ne? Die meisten Leute, die ich kenne, die haben keinen Spaß dran, sich über Finanzdinge Gedanken zu machen. Ja. Deshalb ist es ja auch so, wenn du mal hier guckst, das meiste Geld, das lagert irgendwie relativ unverzinst auf irgendwelchen Girokonten und wird gar nicht aktiv angelegt. Deshalb würde ich sagen, wenn wir an so einen Punkt kommen, wie du ihn gerade skizziert hast, wäre es auf jeden Fall für ganz viele Anleger schon mal ein Riesenfortschritt, weil dann würden sie sich überhaupt nämlich mal um ihr Kapital kümmern. Ja, dann würden die Ersparnisse viel besser anwachsen, als das heute ist, wenn du alles auf dem Girokonto verkümmern lässt. So. Und dann wird es daneben aber, glaube ich, trotzdem immer noch ein Segment geben von Menschen, die schon wollen, dass auf der anderen Seite noch irgendwie ein Profi ist, mit dem ich auch mal einen Handshake machen kann.
Wenn das jetzt in die Richtung gehen würde, sagen wir, die Hypothese dreht ein, wie würde sich denn das dann auswirken auf den kompletten Markt? Was glaubst du? Ich meine, es gibt wahrscheinlich dann auch Agenten, die sagen, okay, ich gehe auf Risiko, wie auch immer, ich shorte Sachen. Aber wird das dann nicht alles schon irgendwie massiv, ja, wie soll ich sagen, nicht vorhersehbar, oder verliert da diese Branche, dieser Markt, Finanzmarkt nicht dann auch irgendwie eine gewisse Dynamik oder auch Potenzial, so richtig einmal richtig Kohle zu machen oder keine Ahnung. Könnte ich mir schon vorstellen, weil das ja dann irgendwie harmonisiert, irgendwie gefühlt dann Einheitsbrei dann möglicherweise, ne?
Johannes, ein bisschen sehen wir ja doch die Tendenz schon in den letzten Jahren. Und ich sag nur mal ETFs auf den MSCI World, oder? Das war vor 10 Jahren war das noch was. Und wenn ich mich mit Freunden unterhalten habe, da war das noch relativ exotisch. Du legst dein Geld hier an der Börse an. Das war ja, da warst du zumindest noch nicht im Mainstream. Und heute ist es so, mit jedem, dem ich mich unterhalte, hat zumindest mal 1-2 ETFs irgendwo investiert, oder? Also so ein bisschen so ein Mainstream sehen wir da ja schon, der da reinfließt. Und dass das zukünftig breiter kommt, kann ich absolut sehen und nachvollziehen. Und dass das vielleicht auch dazu führt, dass in der Finanzbranche manche Berater nicht mehr so viel Fees abgreifen können, weil es gute Standardlösungen gibt, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber die Tendenz, glaube ich, die ist jetzt schon am Laufen.
Aber es bedeutet, dass ich mir natürlich auch, wenn ich in der Finanzbranche tätig bin, dann auch schauen muss, wie ich mich differenzieren kann.
Das ist auf jeden Fall ein Thema. Wenn du quasi noch diesen menschlichen, aktiven Ansatz im Prinzip fährst, dann musst du, glaube ich, den Kunden, den du da eine Gebühr dafür abverlangst, musst du einen Mehrwert bieten.
Was könnte es sein?
Da wirst du jetzt lachen, glaube ich, aber das kann, glaube ich, schon noch auch die persönliche Ansprache und Beratung sein.
Okay. Ja, also würde ich gar nicht lachen. Also ich kann mir das gut vorstellen. Also ich kann mir das tatsächlich gut vorstellen, dass das der Mehrwert ist. Und manche wollen halt einfach dieses Gespräch. Und vielleicht, ich glaube persönlich ja auch, dass sich's drehen wird, wieder ein bisschen Richtung mehr persönlicher Kontakt als nur alles virtuell und IT. Und ich spreche gar nicht mehr mit irgendwem.
Jetzt wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus unserer Erfahrung. In den Jahren, wo alles gut läuft und die Börse immer nur nach oben geht und die Werte steigen und dann natürlich auch so ein Private Equity Portfolio immer schön anwächst, da ist immer alles gut. Ja? Da kriegen wir so gut wie keine Anrufe von Investoren. Da läuft alles gut. Und dann kommt irgendwie die nächste Krise, Corona. Und auf einmal gibt es wieder einen riesigen Rede- und Beratungsbedarf. Und dann sind ganz viele wieder froh, wenn auf der anderen Seite doch vielleicht ein erfahrener Mensch sitzt, der schon so ein paar Krisen in der Finanzwelt miterlebt und durchlebt hat und so eine neue Situation einordnen kann. Und glaube ich, das darf man an der Stelle nicht vergessen. Es geht um Geld, es geht nicht immer nur linear nach oben, sondern es passieren immer wieder Dinge, die komplett unvorhersehbar sind. Und dann ist es, glaube ich, schon angenehm, wenn du dein Geld irgendjemanden sage jetzt nicht übergeben, oder in Verantwortung gegeben hast, der dann das Ganze einordnen kann und weiß, was das Richtige ist, was er tun muss.
Ist spannend zu sehen, dass auch von deinem Blick, sage ich mal so, dass das rein Technokratische, aber dass es Situationen gibt, ich sage es jetzt mal so, wo das dann auf einmal gar keine Rolle mehr spielt und man sagt, okay, gut, alles schön, was ich jetzt gemacht habe. Jetzt brauche ich doch eine Person, dass das Menschliche dann nicht ganz verloren geht. Spannend, spannend. Glaubst du, dass die KI oder Digitalisierung nochmal die Einstiegshürden reduzieren wird für Investoren, auch im Private Equity Bereich, zu sagen, okay, das ganze zusätzliche Gewurschtel, was man vorhat, wenn man unter 200.000 Euro jetzt investiert, das könnte auch noch mal möglicherweise wirklich reduziert werden und dann wirklich auch noch mal mehr Leuten den Markt eröffnen. Macht es überhaupt Sinn? Es ist die andere Frage, noch mehr Leuten den Private Equity Markt schmackhaft zu machen und zu eröffnen.
Genau, also du sprichst zwei Aspekte an. Das erste ist, glaube ich, dass durch Technologie der Markt effizienter wird und dass man deshalb die Hürden senken kann? Absolut. Absolut. Und da sehen wir auch schon Tendenzen. Aktuell ist es so, du kannst inzwischen ab, glaube ich, 10.000 Euro kannst du ein sogenanntes LTIF-Vehikel zeichnen. Ja, das ist einfach ein stark strukturierter Fonds nach so einer neuen EU-Regulierung und dann bist du im Private Equity-Markt investiert. So. Aber heute ist es leider noch so, dass die Anbieter, die diese LTIFs auflegen, sich das relativ teuer vergüten lassen. Und so unsere Testrechnungen zeigen, wenn du mal diese horrenden Gebühren abziehst, die für diese Angebote anfallen, dann glauben wir, dass die Investoren, die da reingehen mit 10.000, 20.000 Euro, am Schluss nicht viel mehr Rendite rausholen werden, als sie auch am Aktienmarkt hätten bekommen können. Und dann macht es für mich keinen Sinn, da rein zu investieren, weil Private Equity ist, das muss man ganz ehrlich sagen, eine illiquide Anlageklasse. Du legst dein Geld heute an und dann liegt es wirklich für 10, 12 Jahre fest, ne, bis du das wieder zurückbekommst. Und in so einer Konstellation macht es für mich keinen Sinn. Ja. Wenn durch die neue Technologie wir wirklich so weit kommen, dass du sagst, du kannst dieses ganze Management und Pooling, so wie wir es ja auch für unsere Kunden machen, so effizient hinkriegen und kannst vielleicht auch manche von den regulatorischen Anforderungen mit Hilfe von KI deutlich vereinfachen und runterschrauben, dann glaube ich, ist es auch ein attraktives Angebot für breitere Massen. Aber immer mit der Einschränkung, man muss sich da auch damit auseinandersetzen mit der Anlageklasse und muss verstehen, was man da eigentlich kauft. Es ist nicht wie eine Aktie, die du kaufst und wenn du morgen das Geld wieder Cash brauchst, dann verkaufst du einfach, sondern du hast dich dann wirklich für einen längeren Zeitraum, 10 Jahre, da auf was festgelegt und das musst du dann auch durchhalten.
Und wenn du jetzt sagst, technologisch kann man da vielleicht noch ein paar Sachen machen, wie weit muss jetzt dann auch noch die Regulatorik mitspielen? Das dann technologisch geht ja relativ viel dann vielleicht, aber die Regulatorik muss ja dann auch mitspielen, oder?
Die muss auch mitspielen. Das haben wir nicht in der Hand. Das ist letztendlich EU-Recht, das dann national umgesetzt wird. Ich sehe aktuell so ein bisschen eine Tendenz, dass das Pendel wieder Richtung Abbau, sage ich mal, von regulatorischen Hürden geht. Das ist, glaube ich, auch angemessen. Ja, wir sind an der Stelle, sind wir überreguliert. Das bitte auch nicht falsch verstehen. Ein Stück weit ist, glaube ich, die Regulierung, gerade im Finanzmarkt, auch gut und wichtig, weil es einfach die Anleger schützt. Du hast immer diese Informationsasymmetrie. Du hast einen Manager, der weiß ziemlich gut, was er macht. Und du hast einen Anleger, der muss im Prinzip Vertrauen haben. Und da ist, sage ich jetzt mal, eine gute Regulierung dazwischen ja erstmal nichts Schlechtes. Ja, das gibt dem Anleger im Prinzip die Sicherheit, dass er sein Geld irgendeinem Manager da draußen anvertrauen kann. Aber ich glaube, das Pendel, das ist zu weit geschwungen. Ja, heute, mir geht so, 30-40% von meiner Zeit jeden Tag verbringe ich damit, irgendwelche regulatorischen Anforderungen und Checklisten zu machen. Und Ich glaube, das müsste nicht so sein. 5-10% wären angemessen und würden ausreichen. Und dann wären unsere Anleger trotzdem optimal geschützt.
Sehr gut. Spannender Einblick in das ganze Thema, den du da jetzt gegeben hast, Kevin. Jetzt kommt meine letzte Frage. Drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, die können privater Natur sein, können aber auch beruflicher Natur sein. It's up to you.
Zuallererst beschäftigt euch mit KI. Und das, glaube ich, sage ich absolut jedem, ja, vom den Schülern brauchst du es nicht sagen, die machen es nämlich schon zu 99,5%, aber auch für alle Unternehmer, Angestellten und so. Ich glaube, man kann hier das, was da auf uns zukommt, noch an Disruption, das kann man nur abschätzen, wenn man selber da sich beschäftigt, damit rumspielt und einfach ein Gefühl dafür kriegt, was geht und wo vielleicht auch die Limitierung ist. Das Zweite, glaube ich, was ich jedem mitgeben kann, ist, Leute, fangt früh an zu sparen und bitte nicht nur auf dem Girokonto, sondern beschäftigt euch ein bisschen, beschäftigt euch mit Finanzen. Gerade, glaube ich mal, wenn man sich hier so die Demografie anguckt in Deutschland und mal guckt, was vermutlich in 40-50 Jahren noch so an Rente gezahlt wird, glaube ich, ist jeder, der sich früh mit dem Finanzthema beschäftigt, ist da auf dem richtigen Weg. Und das kann ich sagen, habe ich vorher auch schon gesagt, also mir zumindest macht es Spaß. Ich kaufe auch gerne mal Aktien und glaube ich, das sollte sich jeder damit beschäftigen. Und jetzt nötigst du mir noch ein drittes ab,
ja,
oder?
Ja,
das ist, also das ist gnadenlos hier.
Ja,
ne?
Ja. Muss sein. Ich glaube, es hat in den über 100 Folgen bisher nur eine Person es irgendwie geschafft, dass es dann doch nur zwei waren. Das ist mir einmal durchgerutscht.
Aber wenn du dich verzählt hast, wahrscheinlich, oder?
Das kann sein. Aber für einen Mathematiker gehe ich davon aus, dass du dich nicht verzählst. Und du weißt, dass du nur zwei hast bisher.
Da hast du ganz recht. Genau. Und das Dritte ist, wir hören zurzeit, stürmen ja häufig auch so negative Dinge auf uns ein. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ein Optimist. Bin ich auch für Europa und Deutschland. Ich glaube, wir haben alles hier, was man braucht, um auch in Zukunft ein gutes Leben zu führen und ein gutes Land zu haben. Und glaube ich deshalb, mir ist da nicht bange. Deshalb, ich gucke optimistisch in die Zukunft. Und jetzt vielleicht noch ein viertes.
Jetzt da war ja.
Gibt's das auch, ja, ist ja. Das doch erlaubt oder ja, das sind wir jetzt hier
ja, im illegal, nee, alles gut, illegal alles rein. Gut.
Genau. Johannes, für dich persönlich, aber natürlich auch für alle Zuhörer, wenn quasi noch so 200.000 oder vielleicht auch mehr bei euch ungenutzt auf dem Konto schlummern sollten, dann biete ich da auch gerne persönliche Beratung an. Geht aber gerne auch natürlich mit dem Circle 11 Chatbot. Also da sind wir ganz technikoffen hier.
Aber diese 20, die 200.000, die sollten nur 20-30% des eigenen Vermögens ausmachen. Dann lerne ich das richtig.
Da hast du, bin ich froh, weil haben wir nochmal getestet, hast du auch sehr gut aufgepasst.
Ja, aber ich habe nicht nur das gelernt, ich habe auch andere Sachen gelernt. Einerseits, dass ihr es ja schon vereinfacht, jetzt auch in Private Equity Fonds, auch in größeren Private Equity Fonds einfach teilzunehmen, dadurch, dass ihr das allokiert und zusammen sammelt, sage ich jetzt mal, und auch durch die Digitalisierung den Anlegern die Transparenz bietet, die sie vielleicht sonst nicht hätten, sondern sich über Excel-Tabellen zusammenziehen müssten, mühsam und so weiter und so fort, dass ihr da euch eine sehr schöne digitale Lösung gebaut habt. Was ich auch sehr spannend gefunden habe, ist, dass du sagst, ja, es war KI, haben wir analysiert, aber es gab echt auch noch ernüchternde Momente, wo du sagst, okay, da hätte ich mir mehr erwartet, was vielleicht, ich interpretiere es jetzt mal so, in die Medien schon gepusht worden ist und dann in Wirklichkeit gar nicht funktioniert hat oder so, ja. Und last but not least, aber auch, dass der, vor allem in der Finanzbranche, der persönliche Kontakt dann, ja, vor allem wenn es Krisen gibt, dann doch wieder interessant wird und spannend wird und die Leute gern darauf zurückgreifen. Das sind so meine Punkte, die ich auch aus unserem Gespräch mitgenommen habe, unter anderem. Kevin, danke dafür. Danke für die Zeit, danke fürs Herkommen und auch für den Einblick, was ihr bei Circle 11 macht, auch mit Hilfe der Technologie vorantreibt. Sehr ein spannendes Thema. Danke.
Johannes, Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Das war das Interview mit Kevin Gruber von Circle 11. Infos zu Kevin und Circle 11 findet ihr in den Shownotes. In 2 Wochen geht es dann weiter. Bis dahin, alles Gute und genießt die Zeit.